Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Eckhard, für die Einladung. Ich komme gern ins Frankenland, auch wenn ich Allgäuer bin. Ja. In solchen Zeiten wird ja selten gelacht, aber ich lache gerne. In Sprüche steht, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Deswegen möchte ich euch folgende Geschichte erzählen. Ich glaube, das war ein Nürnberger Ehepaar. Und da gibt es mal richtig Zoff. Und die Frau sagt, so kann es nicht weitergehen. Du guckst dir jedes Fußballspiel an vom Club, du gehst zu jedem Heimspiel vom Club, du kennst den Tabellenstand, aber wetten, du weißt nicht mehr, wann wir geheiratet haben. Und dann guckt der Mann die Frau an und sagt, Schatz, du täuschst dich. Das war der Samstag, an dem der Club Bremen 2:1 besiegt hat. Okay. Also wenn euer Ehegespräch dieses Niveau erreicht hat, wendet euch bitte an Eckhard und Iris. Okay, mein Thema heute Morgen, wie kann es anders sein? Ich habe einen Gott der Berge und Täler. Mein Gott ist ein Gott der Berge und Täler. Genau. Das ist so mein Background, ja. Ich glaube, die letzten Monate haben uns ziemlich viel abverlangt. Sehr herausfordernd, sehr schwierig. Und wisst ihr, mir macht weniger Gedanken und weniger Sorgen all die Dinge, die im Hintergrund laufen und die man nur erraten kann und interpretieren kann und vermuten kann. Die Dinge sind manchmal interessant, aber die machen mir nicht ganz so viel zu schaffen, wie das, was Corona sichtbar macht. Corona ist ein Aufdecker. Wo steht unser Land? Wo steht unsere Gesellschaft? Wo steht die Gemeinde Jesu? Ich empfinde, Corona ist ein richtig gutes Instrument zu einer guten Standortbestimmung. Wo stehen die Christen? Was für Qualität wird jetzt offenbar? Und ich bin erschrocken, wie so große, tolle, attraktive Gebäude in sich zusammenstürzen und sagen, schon bei diesem kleinen Wind ist nicht mehr viel da. Von daher bin ich dankbar, dass Corona jetzt kommt, weil ich weiß, die Stürme werden heftiger, die Zeiten werden strenger und wenn wir jetzt schon realisieren müssen, wir haben auf Sand gebaut, meine Güte, wie wollen wir das bestehen, was kommt? Solche Zeiten fordern uns und stressen uns. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass die letzten 7 Monate waren in meinen 33 Dienstjahren mit die schwierigsten Monate. Und ich habe Heftiges erlebt, aber das, was an Kraft, an Intensität, an Herausforderung in diesen letzten Monaten drinsteckte, das war herausfordernd. Und ich habe eine Bitte an euch als Gemeinde. Betet für eure Pastoren. Letzte Woche hat mir ein Bruder, von dem ich es nie vermutet hätte, gesagt, Jürgen, so indirekt, er hat es noch nicht direkt gesagt, aber Jürgen, ich bete für dich. Und das hat mich richtig berührt, weil ich merke, oh, ich brauche so Gottes Hilfe. Wir fahren so auf Sicht. Und mitten im Nebel eine Gemeinde zu navigieren, ist echt eine Challenge. Betet für Eckhard und Manu und das ganze Leitungsteam. Die brauchen das, ihr Lieben. Das Gebet ist gut investiert. Wir, solche Zeiten wie jetzt, die fordern uns. Und in solchen Zeiten werden Reserven in der Regel aufgebraucht. Emotionale, mentale Reserven, wirtschaftliche Reserven, das geht an die Substanz. Und wer keine Reserven hatte, der ist ganz schnell in der emotionalen Insolvenz oder in der wirtschaftlichen Insolvenz gut der Reserven angelegt hat. Und ich weiß nicht, wie ist dein Kontostand, dein Reservestand? Bist du vollgetankt? Fließt da was nach? Schöpfst du aus dem Vollen oder guckst du, Mann, hoffentlich überlebe ich diesen Winter? Was mich beschäftigt hat, ihr Lieben, und das steckt hinter diesem Thema, haben wir als Christen nur einen schönen Wetterglaube. Wir können Gott so lange loben, wie alles nach Plan läuft, ich meine 5 Frühstückseier habe, meine Aufträge habe, alles rund läuft und nach Plan läuft. Oder kann ich auch Gott loben, wenn alle meine Vorstellungen durchkreuzt werden? Oder so wie Hiob es gesagt hat, kann ich nur loben, wenn ich von Gott bekomme und er mich beschenkt und Gutes tut und mein Leben von Gutem überfließt? Oder kann ich ihn auch dann loben, wenn mir Dinge genommen werden? Wenn ich nichts mehr habe, keine Sicherheiten mehr habe, nur noch Jesus, kann ich ihn immer noch loben? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, hat Hiob gesagt. Und wisst ihr, wann er es gesagt hat? Zu einer Zeit, als er noch nicht keine persönliche Beziehung zu Gott hatte, sondern nur noch vom Hörensagen Gott kannte, hat er das gesagt. Die Beziehung zu Gott war nach der Krise noch viel, viel tiefer, als er gesagt hat, ich habe nur vom Hörensagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und genau solche Momente brauchen wir in Zeiten wie jetzt. Wir brauchen Begegnungen mit Gott, wo wir ihn sehen, ihm begegnen, sagen, Herr, ich habe nichts mehr, keine Sicherheit mehr, aber ich habe dich. Deswegen habe ich Grund zum Loben. Die Bibel verwendet für dieses Wechselspiel, durch das wir in unserem Leben gehen. Wer von uns lebt schon 70 Jahre nur auf der Sonnenseite, Tag für Tag? So ein Leben gibt es nicht. Selbst ein Franz Beckenbauer lebt nicht nur auf der Sonnenseite. Für dieses Wechselspiel des Lebens verwendet die Bibel eben genau dieses Bild von den Bergen und von den Tälern. Und Gott sei Dank machen wir solche Berggipfelerfahrungen. Habt ihr die? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als du mit Jesus und ein paar Freunden auf dem Berg warst und unglaublich starke Glaubenserfahrungen gemacht hast? Gott sei Dank haben wir diese Erfahrungen. Aber wisst ihr, das war ein Moment und dann hat Jesus zu seinen Jungs gesagt, hey, keine Hütten bauen, ab ins Tal. Und wisst ihr, was im Tal passiert ist? Da wurden sie konfrontiert mit ihrer eigenen Ohnmacht und Kraftlosigkeit. Das war eine ganz andere Welt da unten als da oben. Und Jesus hat seinen Freunden beides zugemutet. Er wusste, wir brauchen diese Auszeiten auf dem Gipfel mit dem tollen Überblick, wo du weißt, alles ist meinem Gott möglich. Wo du ihn spürst, wo du von ihm berührt wirst. Wir brauchen diese Zeiten. Wir brauchen sie auch jetzt, deswegen sind wir ja hier. Ich bin mit der Erwartung hier, heute Morgen so Gott zu begegnen, dass ich gestärkt in diese neue Woche gehe. Du auch? Alles andere macht ja keinen Sinn. Nur hier den Stuhl wärmen, das ist kein Auftrag. Aber dann gibt es eben auch die anderen. Dann geht es runter ins Tal. Runter in die Niederungen des Lebens und wir können nicht sagen, Herr, jetzt will ich nicht mehr leben, ich will ein Bergmensch werden. Glaub mir, der Wunsch wird dir nicht erfüllt. Was machen wir in den Tälern? Und das hat mich beschäftigt, ihr Lieben. Was machen wir in den Tälern im Was machen wir im Corona-Tal? Und interessant, in der Bibel wird ganz viel über Täler gesprochen. Und das sind in erster Linie wirklich reale, geografisch nachweisbare Täler in Israel. Und wer in Israel war, der weiß, das ist wirklich ein Land der Berge und Täler. Ihr müsst mal 5. Mose 11, Vers 11 lesen. Gott sagt zu seinem Volk, ihr werdet in das Land hineingehen, das aus Bergen und Tälern besteht. Interessant. 5. Mose 11, Vers 11. Das heißt, du kannst im Willen Gottes, im Zentrum vom Willen Gottes leben und du wirst beides erfahren, Berge und Täler. Und wenn du durchs Tal gehst, ist es kein Zeichen dafür, dass du ungeistlich bist oder ein schlechter Mensch bist, dass du gesündigt hast, sondern Gott hat Absichten im Tal. Wir brauchen das Tal genauso dringend wie die Bergerfahrungen, die Berggipfelerfahrungen. Wenn du da oben stehst und sagst, eine Schlacht gewonnen, wow, ja, so kann es weitergehen. Genau, und deswegen gehen wir jetzt ins Tal und da wartet die nächste Schlacht. Warum machen wir Talerfahrungen, ihr Lieben? Ganz einfach, weil wir Menschen sind. Wir sind als Christen Menschen. Hast du das schon festgestellt? Und wir bleiben Menschen in einer defekten Welt, die nicht mehr so funktioniert, wie Gott es sich gedacht hat. Deswegen machen wir Talerfahrungen, schwierige Zeiten durch. Wir werden krank. Wir müssen uns operieren lassen. Und Gott sei Dank haben wir die äußeren Bedingungen wie wenige Menschen in dieser Zeit. Wir sind Menschen und wir sind Christen. Wir sind Christen, wir folgen Jesus nach. Und wir sollten einfach mal die Bibel vielleicht ein bisschen aufmerksamer und realistischer lesen. Die ersten Christen waren sich bewusst, wenn ich mich für eine Nachfolge Jesu entscheide, dann kommen Schwierigkeiten auf mich zu. Das war ihr Alltag, das war vorauszusagen. Ein Leben mit Jesus und ein Leben für Jesus hat bedeutet, ich gehe durch Schwierigkeiten, ich muss mich warm anziehen. Wisst ihr, der größte Teil des Neuen Testaments ist deshalb geschrieben worden, weil die ersten Christen Schwierigkeiten hatten. Unser Neues Testament wäre um vieles kleiner und schmäler, schlanker, wenn das nicht so der Fall gewesen wäre. Die ganzen Paulusbriefe sind deshalb geschrieben worden, Petrusbrief, Johannesbrief, weil er wusste, meine Freunde, meine Geschwister sind in Schwierigkeiten. Ich muss sie ermutigen, ich muss sie korrigieren, sie brauchen ein bisschen Nachhilfe, Nachrüsten. Das ist der Hintergrund des Neuen Testaments. Und Paulus hat viele seiner Briefe nicht auf Mallorca geschrieben, in der Hängematte, beim Softdrink, sondern im Knast, in irgendeiner finsteren Höhle, wo Ratten rumlaufen, Kakerlaken sitzen und wo es einfach nicht schön war. Mitten in Schwierigkeiten hat er seinen Geschwistern in Schwierigkeiten ermutigende, hilfreiche Worte geschrieben. Wow. Ich glaube, ihr Lieben, Paulus wäre anders durch die Corona-Zeit gegangen als wir. Mann, Leute, wisst ihr, wie gut es euch geht? Und wenn du immer noch sagst, mir geht es viel schlechter als Paulus, dann lies doch mal 2. Korintherbrief. Da listet er dir das auf, wo er durchgegangen ist. 3-mal Schiffbruch erlitten, 3-mal 39 Schläge bekommen von 49 Schläge bekommen von den Juden. Unglaubliches. Ich habe es vor kurzem wieder gelesen, sage, Herr, danke, mir geht es so gut. Manche Christen haben es geschafft. Die sind in den Tälern stärker geworden. Viele haben Schiffbruch erlitten. Sind auf der Strecke geblieben, haben ihren Glauben an den Nagel gehängt und gesagt, wenn das Christsein bedeutet, dann ohne mich. Dumm nur, dass die Leute ihre Kiste nicht zu Ende denken. Was ist am Ende vom Corona-Tal? Wir sollten lernen, die Kiste zu Ende zu denken. Sagen, wo stehe ich denn am Ende meines Lebens? Will ich so vor Gott, meinem Schöpfer, erscheinen und sagen, du warst mir die ganze Zeit wurscht? Und dann war folgende Entdeckung für mich vor kurzem so hilfreich. Ihr wisst gar nicht, wie ich gesegnet war durch diese Schriftstelle und durch diese Wahrheit. In 1. König 20 wird folgende Situation beschrieben. Israel war bedroht von einer militärischen Übermacht. Der syrische König Ben-Hadad hat eine Koalition von 32 Nationen gebildet und wollte Israel platt machen und hat Israel angegriffen und bekämpft. Und diese erste Schlacht hat Israel in völliger Unterlegenheit, zahlenmäßigen Unterlegenheit, ganz souverän gewonnen. Ja, einfach gewonnen. Und das hat dem syrischen König Ben-Hadad hat es gewurmt. Und er hatte den Plan, nächstes Jahr greifen wir Israel nochmal an. Dann hat er seinen Generalstab zusammengeholt und seine Generäle haben ihm Folgendes gesagt. Auch der König von Syrien wurde beraten. Seine hohen Beamten erklärten ihm, die Götter der Israeliten sind Berggötter. Nur deswegen war ihr Heer uns überlegen. Das nächste Mal wollen wir im Tal mit ihnen kämpfen. Dann werden wir sie auf jeden Fall besiegen. 1. König 20:23. Und der syrische König hat auf seinen Generalstab gehört, hat sich auf ihren Rat eingelassen und die nächste Schlacht fand tatsächlich statt. Und Folgendes wird da gesagt, das große Heer der Syrer füllte die ganze Ebene aus, das ganze Tal aus. Dagegen wirkten die Israeliten wie zwei verlorene Häufchen, wie zwei kleine Ziegenherden. Kennst du die Erfahrungen, wo du vor einem Problem stehst, das dich erschlagen will? Wo du dir vorkommst wie eine Heuschrecke, wo du dir vorkommst wie eine Ameise, die jetzt gleich zertreten wird. Ich kenne die Situation. Die lassen dich manchmal nicht schlafen und die treiben dich 24 Stunden um. Die beschäftigen dich. Was machen? Wie komme ich da raus? Wie kommen wir da weiter? Und mittendrin dann diese Wahrheit im Blick zu haben, mein Gott ist größer. Wisst ihr, worauf es in Schwierigkeiten ankommt? Nicht auf einen großen Glauben, sondern um einen Glauben an einen großen Gott. Im Corona-Tal brauchen wir einen Glauben an einen großen Gott. Nicht einen großen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen einfach nur Vertrauen in einen großen Gott. Und unser Gott ist größer als Corona. Unser Gott ist größer als dein finanzielles Tal. Unser Gott ist größer als dein Depressionstal. Ein Angsttal. Wir werden nachher noch ganz kurz verschiedene Täler anschauen. Die sind so lehrreich. Und dann ist Folgendes passiert. Da trat der Mann Gottes, ein Prophet, herzu und sprach zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr ist ein Gott der Berge, aber ein Gott der Täler ist er nicht. Darum will ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand geben und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Unser Gott ist eben nicht nur ein Gott der Berge, sondern auch der Täler. Und Gott gewinnt nicht nur auf den Bergen, sondern Gott gewinnt auch im Tal, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und wer Gott auf seiner Seite hat, oder besser gesagt, wir auf der Seite Gottes stehen. Große Probleme in schwierigen Zeiten brauchen einen großen Gott und keine Heroes. Wir brauchen jetzt nicht Helden spielen. Wir haben einen Gott, der ganz souverän diese Übermacht, diese Übermächte, dieses, was uns erschlagen will, beseitigen kann, besiegen kann. Ich will euch jetzt ganz kurz, ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen nachgelesen, es gibt, werden in der Bibel verschiedene Täler beschrieben, in denen ganz entscheidend wichtige Schlachten geschlagen wurden. Ja, ein Tal schaffen wir vielleicht heute Morgen. Ich will es ganz kurz andeuten. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental, Baka-Tal, und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Dieses Baka-Tal ist ganz real existent gewesen. Das ist in der, im Vorgebiet um Jerusalem. Und jeder Pilger, der sich aufgemacht hat, in den Tempel zu gehen und Gott dort anzubeten, musste aus einer bestimmten Richtung, musste durch dieses Baka-Tal gehen. Das war eine ganz wüste, dürre, trockene Gegend, durch die man durch musste, wenn man in den Tempel wollte und Gott begegnen wollte. Das blieb einem nicht erspart. Und dieses Wort Baka leitet sich vom hebräischen Wort Weinen ab. Deswegen wird es auch Tränental genannt. Also Tränental ist eher so das, was emotional, geistlich in den Menschen abging, die da durch mussten. Und Trockenheit waren die äußeren Bedingungen von diesem Baka-Tal. Kennst du so ein Baka-Tal in deinem Leben? Ich kenne sie. Zeiten, wo scheinbar alles vertrocknet ist. Keine Freude mehr zum Gebet. Keine Lust mehr, Bibel zu lesen. Ich kenne diese Zeiten, wo du für deine Frau nichts mehr empfindest. Ich kenne diese Zeiten. Seien wir doch ehrlich, wir gehen alle durch unsere Baka-Täler. Was machst du, wenn nichts mehr blüht, wenn nichts mehr da ist, wenn nichts mehr sprudelt, wenn alles wie ausgetrocknet ist und du auch keine Früchte mehr ernten kannst, weil nichts mehr wächst? Mitten im Baka-Tal. Hast nichts mehr zum Lachen, suchst irgendwo Trost bei den falschen Tröstern. Du empfindest, wenn du stille Zeit machst, ist Gott so weit weg, du weißt gar nicht mehr, ist er an dir interessiert, steht was zwischen mir und Gott. Fernsehen und Social Media ist viel wichtiger und das Erste und das Letzte, mit was du dich am Tag beschäftigst. Ich weiß nicht, wie dein Baka-Tal gerade aussieht, aber wir sollten uns die Frage stellen, was hat Gott im Baka-Tal vor? Gibt es eine Lösung dafür? Und scheinbar gibt es sie, denn der Psalmist schreibt, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie machen das Tränental zum Quellort. Es ist unglaublich. Die trockene Phase, dieses Baka-Tal, ist es möglich, das zu einem Quellort zu verwandeln. Jetzt habe ich eine Frage, eine Preisfrage. Wie verwandelst du ein Baka-Tal zum Quellort? Iris meint auf den Knien. Mit Tränen. Ich glaube, wenn wir so verzweifelt sind vor Gott über unsere Situation, dass wir anfangen zu weinen. Gott, ich möchte dich wieder so, dir so nahe sein und dir so vertrauen. Jesus, ich möchte dich wieder so lieben wie am Anfang. Jesus, ich möchte meine Frau wieder so lieben wie am Anfang. Jesus, ich möchte Menschen lieben, wie am Anfang, als ich dich kennengelernt habe. und du so verzweifelt bist über deine Situation, dass du anfängst, vor Gott auf die Knie zu gehen und zu beten und zu weinen, dann nimmt Gott deine Tränen und vermehrt jede Träne in einem unglaublichen Maß, dass dein Ort zum Quellort wird. Deine Tränen sind vor Gott, deine echten Tränen, die aus einer echten Betroffenheit kommen, nicht Tränen des Selbstmitleids. Wir weinen viel zu oft Tränen des Selbstmitleids. Ja, die meine ich nicht, aber Tränen aus Betroffenheit, aus Erschütterung, sagen, Gott, ich hab dich aus dem Blick verloren, ich habe die Beziehung zu dir verloren, ich bin so kalt geworden, so trocken, die Bibel ist so verstaubt und mein Gebetsleben so kraftlos. Gott, da muss ich was ändern. Und du fängst an zu weinen. Glaub mir, dein Baggertal verwandelt sich in einen Quellort. Nicht als Methode. Ich kann dir nicht sagen, nach wie vielen Tagen oder Stunden oder Wochen. Aber ich weiß, dass Gott auf deine Tränen schaut. Ich will es euch an einer Geschichte noch kurz deutlich machen. Von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, wird Folgendes erzählt. Er hat einen Mann ausgesandt nach Amerika, um dort die Arbeit zu beginnen. Und dieser Mann, dieser Bruder, hat sich wirklich reingehängt, hat alles gemacht, um die Arbeit der Heilsarmee bekannt zu machen und die Menschen für ein Leben mit Jesus zu gewinnen. Und irgendwann schreibt er dem William Booth zurück, Sir, ich habe alles versucht. Ich habe gebetet, ich habe meine Musik angepasst, ich habe alle Events durchgemacht. All meine Bemühungen waren umsonst. Was soll ich tun? Und dann, William Booth war so ein cleverer Mann. Er hat ihm zwei Worte zurücktelegrafiert. Er hat gesagt, dry weeping, versuche es mit Tränen. Die Situation hat sich geändert. Ich kenne deine Täler gerade nicht. Vielleicht bist du in so einem Baggertal drin. Ich kenne den Namen deines Tales nicht. Aber ich weiß eines, der Gott, an den wir glauben, ist auch ein Gott deines Tales. Und du kannst in deinem finanziellen Tal, in deinem emotionalen Tal, in deinem Enttäuschungstal oder in deinem Frustrationstal, gib deinem Tal einen Namen und du sollst wissen, mein Gott geht mit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und gehe ich durch das Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Hab Mut zu weinen. Investiere Tränen in deine Situation. Und Gott wird deine Situation zu einem Quellort machen. Amen.